der Berg des Heils. Und dieser Berg heißt Zion. Wir wollen Hebräer 12, 18 bis 24 dazu lesen. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührte, soll er gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Wenn Gott spricht, dann muss der Mensch hören. Jedes Mal, wenn Gottes Wort verkündigt wird, sind wir die von Gott selbst Angeredeten. Gewaltig ist die Einleitung des zweiten Teils des Buches des Propheten Jesaja, diesem kühnen Evangelisten des Alten Bundes, wie er genannt wird. Stimme eines Rufenden, Jesaja 40,3. Stimme eines Sprechenden, Jesaja 40,3. Erhebe dich mit Macht deine Stimme, Jesaja 40,9. Sprich, siehe da euer Gott, 40,9. Siehe, der Herr Jehova kommt, 40,10. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, 40,10. Achten wir darauf. Dreimal Stimme, Stimme, Stimme. Dreimal siehe, siehe, siehe. Wie sechs gewaltige Fanfarenstöße klingt dieses Wort? Diese Botschaft des Schlussabschlusses, ja, und dieses Wort an unser geistiges Ohr. Und jetzt heißt es, Ohren auf, es gibt was zu hören und darum hinhorchen. Und dann auch Augen auf, es gibt jetzt was zu sehen, darum hinschauen, hinsehen. Und das ist zugleich die besondere Botschaft des Schlussabschnittes von Hebräer 12. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Hebräer 12, 25. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Lasst uns hinhören auf Jesus. Und zuerst aber ist vom Reichtum die Rede, den wir vor Gott besitzen. Herrliche Tatsachen leuchten uns hier entgegen, und zwar in steigendem Glanz. Als erstes, als Glaubende sind wir wahrhaft Besitzende. Der Hebräer sagt, ihr seid gekommen zum Berge Zion. Es ist also schon etwas geschehen. Eine Gnadenstellung ist bereits eingenommen, der Standort ist erreicht. Ja, mit Recht ist gesagt worden, die Gläubigen sind die einzig besitzende Klasse in der Welt überhaupt. Denn alles Irdische ist uns ja nur geliehen. Und darum ist der himmlische Heilsbesitz uns in Christus durch den Heiligen Geist personenhaft eingepflanzt und als Glaubende sind wir wahrhaft Besitzende. Wir tragen den Himmel im Herzen. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht, heißt es im Lied. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir haben dort ein Erbe, so reich und wundersam. Wir haben Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und als zweites, als Besitzende, haben wir schon heute die Güter der zukünftigen himmlischen Welt. Der Zionsberg ist, zu dem wir gekommen sind. Das Zukünftige ist schon gegenwärtig. Im Heute gehört uns schon das Morgen. Auf Erden gehört uns schon der Himmel. Wir wollen vier Punkte betrachten. Der erste Punkt, der Aussichtspunkt. Der zweite, der Orientierungspunkt. Der dritte, der Sammelpunkt. Und der vierte, der Rastpunkt. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Der Aussichtspunkt. Nicht jeder Zion ist hier gemeint, auf dem die alte Davidsburg stand. Der Tempel Salomos und dann auch der Tempel des Herodes, den der römische Feldherr Titus schleifen ließ. Es ist der Berg, da die Wohnungen des Höchsten sind, heißt es. Wollen wir diesen Berg zu Gesicht bekommen, so gilt es noch einmal und erst recht die Augen aufzuheben über alles, was auf Erden ist. Gewiss ist kein Zufall, dass dieser Berg gerade diesen Namen trägt. Die Verbindung mit dem Schauplatz der geschichtlichen Offenbarung Gottes bleibt gewahrt. Der Name Zion besagt, dass auf diesem Berg nicht irgendein Gott seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat, sondern derselbe Gott, der durch das Gesetz und die Propheten Israels geredet hat. Aus Zion heißt es im Psalm 50,2, bricht an der schöne Glanz Gottes. Und es zeigt sich, dass dieses Zion, auf dem ein David seinen Palast erbaut hat, nicht mehr als ein irdisches Abbild jenes anderen himmlischen Zion war, auf dem der lebendige Gott selbst seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat und seine Stadt erbaut hat. Er wird an unserer Stelle dem Berg Sinai entgegengestellt, in scharfer Antithese, mit mächtigem Kontrast außerdem. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg des Gesetzes, auf dem die Majestät Gottes so drohend und furchterregend in Erscheinung trat, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge des Evangeliums, den man nicht fliehen muss mit Furcht und Zittern, dem man sich vielmehr nahen darf mit aller Zuversicht und Freudigkeit. Wir nennen diesen Berg Zion darum den Berg des Heils. Es ist der Berg, auf dem sich unsere Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott vollendet und der Glaube dann dort erst zum Schauen wird. Wenn Gott auf diesem Berg seine Stadt erbaut hat, so heißt das, er will nicht einsam bleiben, sondern in ihren Mauern sein Volk um sich sammeln. Wir, die wir hier auf Erden keine bleibende Stadt haben, sondern ein Bürgerrecht, eine ewige, unverlierbare Wohnstadt in dieser Stadt empfangen. Wenn das nicht Freude ist, wir denken dran, in welch herrlichen Farben uns das letzte Buch der Bibel dieses himmlische Jerusalem vor Augen malt. 12 Tore schmücken ihre Mauern. Aus Perlen sind sie erbaut. 12 Grundsteine bilden ihr Fundament und mit den Namen der Apostel beschriftet sind sie. 12 Engel halten die Wache auf ihren Toren. Ihre Gassen sind aus purem Gold, klar und rein wie Glas. Sie brauchen gar keine Sonne und keinen Mond, denn Gott ist ihre Leuchte und das Lamm. Sie brauchen da auch keinen Tempel mehr, denn diese Stadt ist erfüllt von der Gegenwart Gottes. Gott selbst hat in dieser Stadt seine Hütte aufgeschlagen bei den Menschen. Und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Man hört kein Leid, kein Geschrei auf den Gassen, keine Sünde, keine Angst, kein Unfriede, kein Tod. Das findet man alles dort nicht. Und stattdessen ist sie erfüllt vom Jubel, Lobgesang der himmlischen Heerscharen. Die Menge vieler tausend Engel ist in ihr versammelt, um den Thron Gottes her, all die starken Helden, die seinen Ruhm erzählen und seine Befehle tüchtig und freudig ausrichten. Man sollte doch meinen, dass in den Mauern dieser Stadt kein Mensch etwas zu suchen hat. Aber schau, da ist die Gemeinde der Erstgeborenen und die Namen von ihnen sind im Himmel eingetragen. Das sind die Geister der vollendeten Gerechten. Und das heißt doch, diese Stadt ist bewohnt, heute schon von einer erlösten und von einer triumphierenden Gemeinde. Man wird diese Aussagen besondere Beachtung schenken müssen. Sie widerlegen die Meinung, als gäbe es vor dem jüngsten Tag, an dem die Toten auferstehen, kein Heil und keine Seligkeit. Es gibt danach schon jetzt eine triumphierende Schar in der himmlischen Welt. Unser Brief nennt sie die Erstgeborenen, weil sie als Erstlinge der Kreaturen einer Vorvollendung teilhaftig wurden. Sie sind einer ersten Auferstehung gewürdigt worden und bilden so etwas wie eine Avantgarde der Erlösten. Das soll uns genügen. Und so wunderbar und herrlich uns dieser Berg Zion und diese Stadt des lebendigen Gottes auch geschildert wird, so können wir das alles nicht hören, ohne uns gleich zu fragen, gibt es denn einen Zugang auf den Berg? einen Eingang in die Stadt. Für Leute wie dich und für mich. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? So fragt der 24. Psalm und wir erhalten die Antwort. Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, muss uns da nicht jeder Mut entfallen. Also kann sich jemand so nennen. Zumal wenn wir hören, dass auf dem Berg Gottes der Richter über alle seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat. Unschuldige Hände, ein reines Herz. Oh Mann, da fällt mir das Herz in die Hose hinein. Da ist wohl keiner, der sich irgendwie nur sagen könnte, ja, das habe ich. Luther sagt über den Menschen, ich verlorener und verdammter Mensch. Aber das kann man nicht. Es sitzt viel tiefer. Trotzdem müssen wir unsere Hoffnung nicht verloren geben. Wohl ist wahr, dass in diese Stadt kein Zutritt für Sünder ist. Aber da ist der Mittler des neuen Bundes, Jesus, dessen Blut besser redet als das Blut Abels. Wir wissen, an welche Geschichte der Bibel hier im Vorbeigehen auch noch erinnert wird. Es ist ja die furchtbare Geschichte von Kains Brudermord. Oh Mann, da liegt sein Bruder Abel von Kains Keule totgeschlagen, getroffen, mit zerschmettertem Hirn am Boden. Und sein Blut, ja was schreit das zum Himmel? Es schreit immer Rache. Rache auf den Mörder herab. Dieses Blut redet eine drohende Sprache. Und jetzt aber ist das Blut Jesu ganz anders, das Jesus am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Es redet auch, ja, aber es schreit noch gewaltiger. Schau, noch gewaltiger zum Himmel als all das viele schuldlos vergossene Blut, das die Erde schon getrunken hat. Aber es ruft nicht Rache. Rache über die Schuldigen herab, weil es das Blut dessen ist, der sich mit unserer Schuld beladen hat und sie sterbend gesühnt hat. Und jetzt heißt da, es redet besser. Es schreit, ja was schreit es? Vorhin haben wir gehört, Rache bei Abels Blut. Hier schreit das Blut Barmherzigkeit. Vater, vergib ihnen. Vater, wenn du strafen musst, so straf mich. Lass mein unschuldiges Leiden und Sterben die Sühne sein. Das ist die stumme und doch so berede Bitte, welche dieses Blut Jesu vor den Vater bringt. O wohl uns, dass dieses Blut Jesu für uns alle redet. Und jetzt dürfen wir unsere Kleider waschen und hell machen im Blut des Lammes. Und das geschieht, indem wir den Gekreuzigten unsere Sünden bringen. Er nimmt sie uns ab und gibt uns stattdessen das fleckenlose Kleid seiner Gerechtigkeit. In diesem neuen Kleid dürfen wir vor Gott erscheinen. Und so geschieht's, dass er uns Zutritt in seine Stadt gewährt. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen und anders kann und wird kein sündiger Mensch je vor ihm bestehen. Und so dürfen wir also auch zu diesem herrlichsten Berg der Bibel unsere Augen aufheben, voll Zuversicht und Freude. Gott lässt uns zu sich ein und wir wären ja schön dumm, wollten wir diese Einladung ablehnen. Ach, und dann gibt es immer wieder Leute, wenn wir es jetzt wieder am Wochenende auf der Straße gesehen haben, nein, brauche ich nicht, alte Leute, wo wir dann immer wieder nur gesagt haben, lesen Sie das doch, es kommt hinterher etwas und darauf müssen Sie vorbereitet sein. Da reicht Ihre Kraft nicht aus. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, heißt es da. Mit dieser eindringlichen Warnung schließt unser Text. Und sie ist nicht überflüssig. Denn zu einem den großen Torheiten, zu denen der Mensch fähig ist, gehört eben auch, dass er seine eigenen selbstgewählten Lebensziele für wichtig erachtet. Und das kann freilich nicht gut ausgehen. Oh Mann! Und dadurch wird das Heil verscherzt. Wenn wir das Opfer Jesu gering achten, so würden wir unter dem Zorn Gottes bleiben. Wer ihm entgehen will, der lenke seine Schritte zuerst zu dem Berg Golgatha, wo der verlorene Sünder zu einem gerechtfertigten Sünder wird. Diesen Berg müssen wir vorerst besteigen, bevor wir zum Berg des Heiles aufsteigen können. Ein zweiter Punkt, der Orientierungspunkt. Er schreckt uns nicht mit dem drohenden Anblick seiner Majestät. Das ist durchaus nicht so selbstverständlich, wie wir Menschen vielfach meinen, denen das Wort Gnade zu einer kraftlosen Vokabel wurde. Es genügt, an den Berg Sinai zu erinnern, um sich klarzumachen, wie wenig sich die gnädige Herablassung Gottes von selber versteht. Dort ist Gott seinem Volk mit drohender Gewalt begegnet. Er hat seine Forderungen gestellt, sein Gesetz aufgerichtet. Martin Luther hat dieses Gesetz einmal die Donneraxt genannt, damit er beide, die offenbärlichen Sünder und die falschen Heiligen, in einen Haufen schlägt und lässt keinen Recht haben. Treibt sie allesamt in das Schrecken und Verzagen. Und wer die Angebote ernst nimmt, wird zugeben, dass uns unter dieser Donneraxt nichts als Verzweiflung übrig bleibt. Jetzt aber ist uns dieser fordernde Gott um Christi willen ein gnädiger Gott und Vater geworden. Wir dürfen hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, heißt in Hebräer 5, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, da uns Hilfe not wird. Wir dürfen im Namen Jesu zu ihm beten, sprechen wie ein Kind mit seinem Vater spricht. Wir dürfen unsere Fragen und Zweifel, alle unsere Anliegen in seinen Schoß schütten und unsere Sorgenberge an sein Vaterherz werfen. Warum nur machen wir so wenig Gebrauch davon? Warum so stumm, so scheu, so trotzig, so verschlossen? Ach, du liebe Zeit, ja, es ist wirklich so. Es wird schon seine Gründe haben. Entweder wir haben einen fernen Gott, der in irgendeiner unerreichbaren Ferne hoch über alle Sternen wohnt und auch keine Einmischung in seine Pläne duldet. Klar, zu diesem Gott betet man auch nicht. Es kommt ja doch alles so, wie es kommen soll. Und da bleibt nur fatalistische Ergebung. Oder wir sind noch befangen in einer gesetzlichen Frömmigkeit. Wir leben, als wären wir nicht auf Christus, sondern auf Mose getauft. Schlecht und recht bemüht, die Gebote zu halten, um darüber niemals der Gnade Gottes wirklich gewiss zu werden. Beides ist ja verkehrt. Und so verleugnen wir unseren Gnadenstand, unser Kindesrecht. Wir fassen es nicht, dass uns Gott aus freier Gnade zu sich ruft und aus lauter Gnade selig machen möchte. Und doch bleibt es dabei, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der mit Feuer brannte, zu diesem finsteren, drohenden Berg des Gesetzes, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu dem leuchtenden Berg des Evangeliums. Nicht etwa kühle Distanz zu einem fernen, drohenden Gott, sondern jetzt ist der freie Zugang durch Jesus zu einem gnädigen Gott möglich. Vertrauter Umgang mit ihm in Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Das ist die rechte Art und Weise, wie ein Christ im Licht des Evangeliums seines Glaubens leben kann. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das aber ist das Wundersame an dem Heilsweg der Erlösung. Das Werk auf dem Hügel Golgatha hat die, so daran glauben, unter Ausschaltung aller Werke des Berges Sinai in Verbindung gebracht mit dem Heil und der Herrlichkeit des himmlischen Zionsberges. Der Weg zum Paradies geht nur über Golgatha. Jetzt sind wir beim dritten Punkt. Der Sammelpunkt. Sinai kennzeichnet Überweltlichkeit und Himmelscharakter. Golgatha kennzeichnet den Gnadencharakter und die Herrlichkeit. Und Heilsherrlichkeit bezeichnet Zion. Der Zionsberg, Stadt des lebendigen Gottes, himmlisches Jerusalem, höchste bzw. herrliche oder verherrlichte Person, das heißt Personen, die entweder im Himmel selbst oder im Segensbereich himmlischer Heilsgüter leben. Gott, der Richter aller Engel, aller Engel in unzähligen Myriaden, die Erstgeborenen, die im Himmel eingeschrieben sind und die Geister der vollendeten Gerechten. Bewohnt ist dieser Berg Zion. Ja, so haben wir es doch gehört. Bewohnt ist die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Bewohnt von Gott, dem Richter aller, der Menge vieler tausend Engel und von der Gemeinde der Erstgeborenen und von den Geistern der vollendeten Gerechten. Was für ein Volk, was für eine edle Schar. Jetzt wahrscheinlich rechnen wir viel zu wenig damit, dass unser Bekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, diese himmlische Gemeinde mit umfasst. Und doch liegt gerade darin ein gewaltiger Trost. Neben der kämpfenden Kirche steht die triumphierende Kirche und beide sind eins, verbunden in dem, der über beide der Herr ist, Jesus Christus. Die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln eingeschrieben sind, ist offenbar die in der Jetztzeit noch auf Erden lebende Generation der Gläubigen. Ja, das heißt also dann im griechischen Ekklesia. Und das bedeutet ja auch sonst überall in der Schrift, wo es nicht von Engeln, sondern von Menschen gemeint ist, die diesseitige Gemeinschaftsgestalt der Erlösten. Und dies beweist ferner der Beisatz, dass sie in den Himmeln angeschrieben sind. Damit ist die unsichtbare, jenseitige Seite der himmlische Adel der diesseitigen Gemeinde bezeichnet. Sie sind eben noch nicht im Himmel, aber sie sind ja bereits angeschrieben im Himmel. Sie haben aus Gnaden ein Anrecht auf den Himmel. Ihr Name, noch nicht ihre Person, ist im Himmel. Und das heißt, im Buch des Lebens eingeschrieben. Aber jetzt haben sie im Himmel ihre Heimat. Im Himmel ist ihr Bürgerrecht. Das Ziel ist eindeutig der Himmel. Darum werden sie zwar nicht als schon im Himmel Befindliche, wohl aber als im Himmel Eingeschriebene bezeichnet. Von schon im Himmel Vollendeten würde wohl nur schwerlich der Ausdruck gebraucht werden, dass ihre Namen im Himmel angeschrieben sind. Denn diese Bezeichnung betont doch eben gerade den Gegensatz der hohen Bestimmung der hier gemeinten Personengruppe zu dem Kampf, den sie auf Erden noch zu bestehen hat. In diesem Sinne spricht auch Paulus von Mitarbeitern am Evangelium, von Zeitgenossen seines eigenen Lebens, also von Gliedern der Gemeinde Jesu, die noch auf Erden leben, dass ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und so hat auch Jesus zu den von ihm ausgesandten 70 gesagt: Darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Wahre Gläubige gehören in der Wirklichkeit des Wesens schon jetzt in die Reihen und Bezirke hinein, die Gott und des Lammes Thron in der Mitte haben. In Verbindung mit diesem Gottesvolk auf Erden werden die Geister der vollendeten Gerechten genannt. Es werden also die Vollendeten im Himmel mit der Gemeinde auf Erden zusammengefasst und Gottes Volk droben und Gottes Volk unten als Einheit verbunden geschaut. Denn Gottes Reich verbindet sowohl Himmel und Erde als auch Vergangenheit und Gegenwart. Selbst der Tod kann den Zusammenhang des Reiches Gottes auf keinen Fall sprengen. Und jetzt heißt das doch, dass die Gemeinde Jesu viel größer ist, als unsere Augen sehen. Was wir sehen, ist ja nur das Häuflein der Glaubenden. Und das ist ja ein recht armseliger Ausschnitt. In Wirklichkeit aber hat Christus ja schon heute ein mächtiges Volk, unzählbar, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. 10 hoch 25 Sterne hat man ausgerechnet. und wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Eine Zahl, die wir nicht mehr aussprechen können. Wollte man ein Bild dieser Kirche Jesu Christi zeichnen, so müsste man zum Vergleich mit einer auf den Kopf gestellten Pyramide zugreifen. Was wir von der Kirche auf Erden wahrnehmen, ja, ist ja nicht viel mehr als ihre schmale Spitze. Heben wir unsere Augen zum Himmel auf, so entdecken wir, dass die Basis dieser Pyramide wesentlich breiter ist. Das Fähnlein Christi auf Erden ist nur ein kleiner Teil, weitaus der kleinste Teil einer großen Armee, die aus Engeln und aus einer unzählbaren Menge der Überwinder gebildet ist. Wir sollen es uns darum nicht anfechten lassen, wenn wir auf dieser Welt nur so ein kleines Häufchen sind. Es soll uns nicht bekümmern, wenn wir in unserer Umgebung mit unserem Glauben auch alleine dastehen. Keiner ist allein, der den Kampf des Glaubens wagt. Alle sind wir eingegliedert in diese große Himmel und Erde umspannende Gemeinschaft der Heiligen. Dass unser an das Irdische gefesselte Blick diese himmlische Gemeinde nicht oder noch nicht zu Gesicht bekommt, das besagt ja keineswegs, dass diese Geister der vollendeten Gerechten an dem, was in der Gemeinde Jesu auf Erden geschieht, nicht lebendigen Anteil nehmen würde. Von ihrer Warte aus ist der Vorhang, der unsere Augen verhüllt, was im Himmel letztendlich ist, wahrscheinlich völlig durchsichtig. Wie könnte Jesus uns sagen, dass Freude sei vor den Engeln Gottes über jeden Sünder, der Buße tut? Wie könnte der Verfasser des Hebräerbriefs sonst von der Wolke der Zeugen sprechen, die unseren Glaubenskampf mit angespannter Aufmerksamkeit begleiten? Das haben wir auch im Hebräer 12, Vers 1. Jeder, der ein Glied am Leib des Christus ist, darf sich von dieser Gemeinschaft auch getragen wissen. Wohl dem, der hier unter dieser edlen Schar seine Freunde hat, er wird auch in der bitteren Einsamkeit wunderbar getröstet sein. Und ein vierter und letzter Punkt, der Rastpunkt. Wenn wir auf den Weg zurückblicken, den wir durchwandert haben, so entdecken wir, dass es mit diesem letzten Berg der Bibel, dem Berg Zion, eine besondere Bewandtnis hat. Sie sind alle voller Verheißung, diese Berge, von welchen uns die Hilfe Gottes kommt. Aber an diesem Zionsberg sollen wir nicht nur das Glauben lernen, es ist der Berg, auf dem unser Glaube letztendlich ins Schauen verwandelt wird. All die anderen Berge sind ein Teil dieser irdischen Welt. Mächtige Zeugen dafür, dass der Gott wirklich zu den Menschen geredet, auf dem Boden der Geschichte gehandelt hat. Und sie werden vergehen, wenn Himmel und Erde eben halt vergehen. Anders der Zionsberg, er bleibt. Er ist der Mittelpunkt jener neuen, zukünftigen Welt, die unser Gott schaffen wird, wenn das Erste vergangen ist. Dieser Zion liegt nicht hinter uns, er liegt vor uns als ein leuchtendes Ziel, als unsere neue Heimat. Er ist unsere Zukunft, der Rastpunkt auf unserer Wanderung. Wollten wir seines Anblicks wirklich froh werden, dann müssen wir die Gewissheit haben, dass wir dort einst unser Wohnrecht haben. Jetzt, wie steht es denn da damit? Haben wir dieses Wohnrecht auf Gottes Berg, dieses Heimatrecht in Gottes Stadt, dieses Bürgerrecht in Gottes Reich? Mit Vermutungen, mit irgendeiner Wahrscheinlichkeitsberechnung ist uns da auch nicht geholfen. Es geht um eine Rechtsfrage. Wie man sein Recht wahrnehmen, so muss man es vorweisen können. Man muss darauf, wie es so schön heißt, Brief und Siegel haben. Wohl lesen wir im Brief des Paulus an die Philipper, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir hören in den Abschiedsreden Jesu an seine Jünger, dass er hingehe, ihnen die Städte zu bereiten. Wer aber bürgt uns dafür, dass unser persönliches Leben von diesen und ähnlichen Verheißungen umklammert ist. Gott hat uns in seiner großen Barmherzigkeit Brief und Siegel ausgestellt und eben damit verbürgt. Das ist wie eine Urkunde, dass wir dieses Bürgerrecht besitzen sollen. Wir sind getauft auf seinen Namen, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So unscheinbar dieses Zeichen auch ist. Von wenigen geglaubt, von vielen verkannt und auch von den meisten verachtet. Hier gilt, glaubst du, so hast du. Halte dich getrost an dieses Zeichen der Gnade, an dieses Zeichen der Barmherzigkeit, an dieses Zeichen der Treue Gottes in deinem Leben und schöpf daraus die Gewissheit, dass er dich bei deinem Namen gerufen hat. Und diesen deinen Namen, wo hat er den hingeschrieben? Nicht auf eine Steinwand, die vergeht, sondern die hat er ins Buch des Lebens eingeschrieben. Spurgeon hat eine sehr einfache Theologie, die bestand aus vier Worten. Jesus starb für mich. Das ist unser Bekenntnis. Mit ihm werden wir leben und auferstehen. Wenn das nicht Freude ist, ein Pfarrer schreibt einmal. Ich denke daran, wie ich aus Krieg und Gefangenschaft heimgekehrt bin, über die Alp, die Schwäbische, gewandert bin. Immer wieder befühlte ich den Entlassungsschein in der Rocktasche, um mich zu vergewissern. Ja, das ist kein Traum. Mit jedem Schritt geht es näher der Heimat zu. Der Fuß schmerzte, ich humpelte ordentlich an meinem Knotenstock. Und dennoch sang ich mir selbst auf dem Weg ein Lied ums andere vor. Das war die schönste Wanderung meines Lebens. Wie viel mehr dürfen wir uns über dieses Bürgerrecht im Himmel freuen, das uns in unserer Taufe verbrieft und versiegelt ist. Ja, wie sollten wir nicht ein Lied ums andere anstimmen auf diesem Weg, der uns an den heiligen Bergen der Bibel entlang, auf dem letzten herrlichen leuchtenden Zion, schnurstracks entgegenführt. Und Gott wird uns keine Sekunde länger hier verweilen lassen, wie es nötig ist. Freue dich, kann ich dir nur zurufen. Es geht mit jedem Schritt, den wir hier tun und mit jedem Tag und mit jeder Stunde näher der Heimat zu. Amen.